Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Höre Israel am Freitagnachmittag hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bin Claudia Silberhorn. Wir bereiten uns auf den 5. Sonntag der Osterzeit vor und das tun wir wieder mit den biblischen Texten der Heiligen Messe vom 5. Sonntag. Sie sind gleich eingeladen, zu Beginn dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre persönliche Bibel jetzt zur Hand zu nehmen. Das ist immer ganz hilfreich, wenn man die Texte dann vor Augen hat, damit einem das Wort Gottes tiefer fallen kann und Sie haben dann die Möglichkeit mitzulesen, mitzuarbeiten. Eingeladen für diese Sendung, heute zum ersten Mal in dieser Sendereihe bekannt ist er, dieser Referent der heutigen Sendung, schon durch unsere Radioexerzitien jährlich. Das ist Pfarrer Peter Meyer aus Lüdinghausen. Ein ganz herzliches Grüß Gott, Herr Pfarrer Meyer.
Ja, Frau Silberhorn, ich danke Ihnen für die Begrüßung und ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer am Radio.
Herr Pastor Meyer, für die Hörer, die Sie noch nicht kennen, Sie sind 1954 in Gelsenkirchen geboren, haben dann katholische Theologie in Münster und Freiburg studiert, 1980 zum Priester geweiht worden in Münster und seit Oktober 2014 sind Sie Pfarrer zur Mitarbeit in Lüdinghausen in der Gemeinde St. Felicitas, haben dort eine halbe Stelle und sind freigestellt für Exerzitienarbeit, auch eine halbe Stelle. Seit 1997 haben Sie Kontakt mit einem indischen Exerzitienzentrum in Kerala. Seit 1998 sind Sie eingestiegen in die Exerzitienarbeit mit deutschen und indischen Priestern und Ordensleuten, halten Gebetstage, Gebetsinitiativen mit regelmäßigen Treffen, machen geistliche Einzelbegleitung und sind in der Mitorganisation von Priesterexerzitien. Das klingt nach jeder Menge Evangelisationsarbeit, Arbeit im Weinberg Gottes. Und Sie haben auch seit 1995 das innere Bedürfnis einer geistlichen Glaubensvertiefung. Bei einer Wallfahrt und durch Kontakte mit Exerzitienzentrum erlebten Sie eine tiefgreifende Erneuerung Ihres Glaubens und Ihres priesterlichen Dienstes und davon dürfen wir auch heute profitieren, indem Sie uns das Wort Gottes näher auslegen. Ich möchte jetzt gleich Sie zu Beginn dieser Sendung bitten um ein kurzes Gebet, das uns dann auch öffnen soll für das Wort Gottes. Bitten wir um die Fülle des Heiligen Geistes.
Heiliger Geist Gottes, Heiliger Geist Jesu Christi, wir bitten dich um deine Kraft, überschatte uns mit nie erlahmender Kraft und öffne unsere Herzen und unsere Ohren, dass wir das Wort Gottes, die Heilige Schrift, wirklich in der Tiefe unseres Herzens aufnehmen können. Erfülle uns mit der Salbung und gieße deine Gnadengaben in uns ein, damit wir treue Zeugen deiner Liebe werden können und effektiv im Weinberg Gottes arbeiten dürfen. Amen.
Amen. Dann sind Sie jetzt dran zu Hause. Die erste Lesung, Sie dürfen aufschlagen, das Buch der Apostelgeschichte im Kapitel 14 ab dem Vers 21. Wie gesagt, wir bereiten uns vor auf den 5. Sonntag der Osterzeit. Die erste Lesung ist entnommen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14 ab dem Vers 21. In jenen Tagen kehrten Paulus und Barnabas nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie sprachen den Jüngern Mut zu und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Sie sagten, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. In jeder Gemeinde bestellten sie durch Handauflegung Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, kamen sie nach Pamphylien, verkündeten in Perge das Wort und gingen dann nach Attalia hinab. Von dort fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der Gnade Gottes empfohlen hatte. Als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammengetan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. Höre Israel am Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir bereiten uns auf den 5. Sonntag der Osterzeit vor und hören jetzt die zweite Lesung. Diese ist entnommen aus der Offenbarung, 21. Kapitel. Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Ja, dieses Lied hat noch einmal die Zeilen der zweiten Lesung aufgenommen aus der Offenbarung. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Unsere wahre Heimat ist im Himmel. Wir kommen jetzt zum Sonntagsevangelium vom 5. Sonntag der Osterzeit und hören dann im Anschluss die Auslegung zu den Texten von unserem heutigen Referenten, Pfarrer Peter Meyer aus Lüdinghausen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit, als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.
Ja, Heiliger Geist, wir bitten dich erneut um deine Kraft, um deine Strahlkraft, um deine lebenserneuernde Kraft, die Kraft der Barmherzigkeit Gottes, die durch dich in die Herzen gegossen wird. Ich möchte mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst einmal auf das Evangelium des Sonntags schauen. Es ist das 13. Kapitel bei Johannes, also das Abendmahl hatte Jesus mit den Jüngern gefeiert. Und es ist jetzt diese lange Phase, von der Johannes berichtet, bis zum 17. Kapitel, die Abschiedsreden und die Abschiedsgebete Jesu. Und es beginnt damit, dass wir hören: Judas war hinausgegangen, und Jesus spricht: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Was mit dem verherrlicht gemeint ist, will ich gleich noch etwas beleuchten, aber beim oberflächlichen Hinhören hört sich das in etwa so an: Judas, der Sohn der Finsternis, denn zuvor hatten wir gehört, als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus, es war aber Nacht. Judas, der Sohn der Finsternis, der Übles im Sinne hat, er geht hinaus, und es hört sich ein bisschen so an, als wenn Jesus jetzt sagt: Jetzt sind wir wieder unter uns, jetzt sind wir im Reinen. Der Sohn des Übels, der Sohn der Finsternis ist raus. Ich möchte diese Worte aber ganz anders hören, und ich möchte diesen Eindruck, der da entstehen könnte: Der Übeltäter ist raus, der Bösewicht ist weg, jetzt sind wir wieder in der Vorstufe des Himmels. Ich höre das anders. Judas, der Sohn der Finsternis, wie er auch genannt wird, ist hinausgegangen. Aber er hat ja nicht in dem Augenblick erst diese üblen Gedanken gehabt, sondern der Verrat lag ja schon einige Zeit zurück. Er hatte ja diesen üblen Deal mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gemacht, um Jesus zu verraten. Jetzt also ist der Augenblick, wo Jesus ihn direkt darauf anspricht, aber für die übrigen Jünger kommt diese Szene sehr überraschend, mehr als überraschend. Was ist da los? Und da wird ja auch gemutmaßt. Jesus sagt, was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden wagte zu fragen, sondern einige meinten, er hat ja die Kasse und Jesus meint dann vielleicht, geh und kauf, was wir zum Fest brauchen. Also die Jünger sind mit dieser Situation völlig überrascht. Sie wissen weder etwas vom Verrat des Judas, noch können sie mit den Worten Jesu dort etwas anfangen. Jesus spricht ihn direkt darauf an, den Judas, und lässt ihn gehen. Ich höre das auf dem Hintergrund des Gleichnisses vom barmherzigen Vater, der den verlorenen Sohn ziehen lässt. Gott hat uns mit freiem Willen erschaffen und er lässt uns unsere Wege gehen. Er geht uns nicht nach, aber seine Liebe begleitet uns und seine Liebe hört niemals auf. Jesus hatte Judas zuvor das heilige Brot gereicht, von dem er selber gesagt hat, das bin ich, mein Leib, hingegeben für euch. Judas wird da nicht ausgeschlossen, obwohl er der ist, der Übles im Schilde führt. Und Jesus macht ja deutlich, dass er darum weiß. Und als es dann im Garten Gethsemane zum Verrat kommt, da schaut Jesus ihn an und sagt, Freund, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Freund. Bis zum letzten Augenblick schaut Jesus den Übeltäter an mit dem Blick der Liebe Gottes. So wie er den reichen Jüngling angeschaut hatte. Da heißt es auch, dann schaute er ihn an und weil er ihn liebte, sagte er, geh und verkauf deinen Besitz, gib den Erlös den Armen, dann komm und folge mir nach. Also mit diesem Blick der Liebe schaut Jesus den Judas im Garten Gethsemane an, unmittelbar vor der Festnahme. Jesus weiß es und er ist im Frieden, er ist in der Liebe. Dieser Judas also bleibt im Herzen Jesu. Wenn das nicht so wäre, müssten wir ja auch die Berufung des Judas in Frage stellen. Denn Jesus hatte, so lesen wir in den Evangelien, eine ganze Nacht hindurch gebetet. Er betet inständig zum Vater, bevor er am frühen Morgen die 12 beim Namen ruft, die ihm auf besondere Weise folgen sollen, womit die übrigen nicht ausgeschlossen sind. Jesus weiß, was er tut. Er tut alles aus dem Herzen und aus dem liebenden Blick des Vaters heraus. Das heißt also, Judas, auch mit seinem Plan des Verrates, ist bereits im liebenden Blick des Vaters enthalten. So wie das Kreuzesereignis im liebenden Blick des Vaters enthalten ist, als Jesus auf die Erde kommt und in Bethlehem im Stall geboren wird. Gott hat einen Plan, dieser Plan ist die Erlösung, nicht die Verdammnis. Was uns am Judas allerdings deutlich wird, ist die Tatsache, dass wir unsere Berufung sehr wohl verspielen können, dass wir uns sehr versündigen können und dass wir keinen Punkt in unserem Leben erreichen können, wo wir sicher wären vor dem Verrat oder vor dem Abgleiten, vor dem Ausrutschen auf dem Weg. Das heißt, wir müssen unser ganzes Leben hindurch wachsam bleiben und in der Liebe bleiben, immer wieder im Gebet und in der Demut Gott zugewandt, dass wir uns von ihm und seinem Heiligen Geist neu leiten lassen. Wir haben niemals einen Automatismus erreicht, sodass wir sagen können, jetzt brauche ich diese Führung durch Gott nicht, ich habe es verstanden, jetzt gehe ich den Weg und habe verstanden, was Gott will. Immer und immer wieder, jeden Augenblick sind wir angewiesen auf seine Liebe. Selbst im Leiden, selbst in den größten Herausforderungen, selbst im Kreuz, hört die Liebe Gottes nicht auf, uns zu begleiten. Es ist nicht Ausdruck von Misserfolg. In der alten Formulierung des Glaubensbekenntnisses haben wir gebetet, Jesus ist hinabgestiegen in die Hölle. Heute sagen wir in das Reich des Todes. Er ist hinabgestiegen in die Hölle. Selbst der Bereich ist durch das Licht der Liebe Gottes ja verwandelt, wenn man so will. Mit der Auferstehung Jesu werden die Gräber geöffnet und die Verstorbenen, die Seelen der Verstorbenen haben die Möglichkeit, in die ewige Herrlichkeit Gottes einzutreten. So auch Judas. Judas ist nicht der Verlorene, er ist vergleichbar zwar mit dem verlorenen Sohn, aber was den entscheidenden Unterschied macht, ob jemand dann in der Verlorenheit bleibt oder nicht, ist die Verhärtung, die Verbitterung und das sich Festschreiben im Bösen. Nicht mehr daran zu glauben, dass die barmherzige Liebe Gottes mich noch erreichen könnte. Glaubt etwa jemand, dass dieser Verbrecher, der mit Jesus zusammen gekreuzigt worden ist, der ein gerechtes Urteil erhalten hat und auf diese Weise zum Tod verurteilt wurde bei den Römern, glaubt etwa jemand, dass Jesus diesem Verbrecher den Himmel verspricht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein? Glaubt jemand, dass Jesus diesem Verbrecher den Himmel verspricht und Judas fallen lässt? Das Entscheidende ist doch, dass der Verbrecher Jesus um Verzeihung bittet, Jesus um Barmherzigkeit bittet. Wer die Barmherzigkeit Gottes anruft, der trifft Gott mitten ins Herz. Und Gott kann und will gar nicht anders, als seine Barmherzigkeit in diesem Augenblick zu schenken, was auch immer vorher geschehen ist. Die Größe der Schuld ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist unser Glaube daran, dass die barmherzige Liebe Gottes uns auch nach allen möglichen Fehltritten und allen möglichen Kreuzwegen, die wir durchwandert haben, dass uns diese barmherzige Liebe Gottes in jedem Augenblick erreichen kann. Hätte sonst aus einem Saulus ein Paulus werden können? Er wird sich der Liebe Gottes bewusst und Jesus fragt ihn, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Saulus verfolgte die Christen, aber Jesus spricht zu ihm, warum verfolgst du mich? Saulus verfolgt also Jesus. Und indem er Menschen das Todesurteil gesprochen hat oder vollstreckt hat, hat er sich mindestens so sehr versündigt wie Judas. Saulus erfährt die Gnade, dass er zum großen Völkerapostel in Europa werden darf, trotz seiner schuldhaften Vergangenheit. Er vertraut sich der barmherzigen Liebe Gottes an und erfährt die absolute Verwandlung. Natürlich muss er einige Jahre in die Schule, das schreibt er selber. Er wird in die arabische Wüste geschickt, um dort von der Pike auf das Christentum zu lernen. Mit christlichen Gemeinden, die sich dort gebildet hatten. Um zu erkennen, was es für Perlen sind, die er da zuvor verfolgt hat. Wie kann jemand menschlich das aushalten, ein solches Schuldgefühl zu haben, ich habe Perlen von Menschen verfolgt, getötet, Familien auseinandergetrieben, zerstört. Also, wenn Gott nicht auf die Größe der Schuld achtet, sondern auf das Herz, das sich voller Demut ihm zuneigt und um Barmherzigkeit bittet, dann bin ich also auch davon überzeugt, dass Judas, wir erfahren es nicht. Wir erfahren nur, dass er seinem Leben selbst ein Ende setzt. Aber kann er nicht vielleicht im letzten Augenblick noch die barmherzige Liebe Gottes angerufen haben? Und das genau ist der Schlüssel. Das genau ist der Schlüssel. Nicht die Verzweiflung, die dich dazu führt, dem Leben selbst Schluss zu machen oder etwas noch Größeres, Schlimmes anzustellen an anderen. Nicht die Verzweiflung ist das Entscheidende, sondern rufe die barmherzige Liebe Gottes an. Du darfst rufen, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht aus, aber ruf die barmherzige Liebe Gottes an und du wirst in die Hände Gottes fallen. Und insofern bin ich überzeugt und ich spüre es und ich weiß es förmlich. Im tiefsten Inneren weiß ich, dass Judas in diese barmherzige Liebe Gottes hineingefallen ist. Wohl verzweifelt an sich selbst. Aber er hat die barmherzige Liebe Gottes in Jesus immer und immer wieder erfahren und gespürt, wie Jesus diese barmherzige Liebe an anderen auch praktiziert hat und heilsam hat vollzogen. Judas also, der Sohn der Finsternis, wie er genannt wird, in seinem Inneren mag es sehr finster gewesen sein. Was er tut, ist ebenfalls finster. Aber was da geschieht, ist im Plan Gottes. Hätte Judas Jesus nicht verraten, die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten einen anderen Weg gefunden, um Jesus zu verhaften. Ich denke, dass diese Erfahrung in der Heiligen Schrift so deutlich uns auch mitgeteilt wird, dass wir in dieser Spannung einfach bleiben, dass wir nicht einfach meinen, da findet eine wohlgeordnete und angenehme Geschichte statt. Als wenn die Passion, ähnlich wie die Geburt Jesu, ihrer drastischen Härte beraubt würde. Nein, was da passiert, hat auch mit uns selber zu tun. Und die Jünger spüren alle, dass was Judas da tut, davon hat jeder von uns auch etwas in sich. Denn die Jünger haben Jesus alle im Stich gelassen in der wichtigsten Stunde seines Lebens. Unter dem Kreuz hat nur Johannes mit der Mutter Jesu ausgehalten. Alle übrigen Apostel hatten ihn aus Angst im Stich gelassen. Ist das weniger Verrat? Sie mit ihrem Schuldgefühl haben den richtigen Schritt gemacht. Sie haben die Barmherzigkeit Gottes in Jesus angerufen. Und das Herz des Erlösers öffnet sich für sie. Und das kostbare Blut Jesu, die barmherzige Liebe Gottes, strömt über uns. Seit 2000 Jahren unentwegt strömt diese kostbare Liebe Gottes in die Welt und reinigt uns in dieser barmherzigen Liebe Gottes. Ich bin überzeugt, dass Judas von dieser barmherzigen Liebe Gottes nicht ausgeschlossen ist. Voraussetzung ist allerdings, das, was wir nicht lesen in der Heiligen Schrift, dass er im letzten Augenblick noch die barmherzige Liebe Gottes angerufen hat. Wer die barmherzige Liebe Gottes anruft, kann nicht verloren gehen. Ein weiterer Aspekt aus dem Evangelium, das wir gehört haben, ist der Begriff des Verherrlichtseins. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Also mehrmals wird dieses Wort vom Verherrlichen da wiederholt. Verherrlichen, glorifizieren, damit stellen wir uns etwas Lichthaftes, etwas Grandioses vor, etwas Faszinierendes. Genau das passiert auch, aber die äußere Seite dieser Verherrlichung hat ja eine grausame Seite, eine Transformation vom Menschsein hinein in diese Göttlichkeit, die Jesus jetzt so inne ist. Also diese Verherrlichung beginnt damit, nachdem Judas gegangen ist, beginnt die Passion. Und diese Passion, das Leiden Jesu zur Erlösung der Welt, ist Teil dieser Herrlichkeit Gottes. Das Reich Gottes auf die Erde zu bringen, ist Jesus gekommen. Als er am Kreuz hängt, sieht es so aus, als wenn von dieser Herrlichkeit, von diesem Reich Gottes überhaupt nichts sichtbar ist. Die Wirklichkeit jenseits des Kreuzes ist aber ganz anders. Jesus bleibt der Liebe treu, die er auf diese Erde gebracht hat. Die Liebe und Barmherzigkeit ist in ihm verkörpert, selbst in dieser grausamen Stunde seines Todes. Er betet für die, die ihn verfolgen, und er segnet die, die ihn verfluchen. Gerade das hatte Jesus den Jüngern an verschiedenen Stellen in den Evangelien gesagt, dass sie sich so verhalten sollen. Und wir hören dann im weiteren Verlauf dieses Evangeliums, dass Jesus von einem neuen Gebot spricht. Ein neues Gebot gebe ich euch. Das Liebesgebot ist nicht neu. Wir erinnern uns, dass Jesus mit dem Schriftgelehrten diskutiert hatte, welches ist denn das größte von allen Geboten. Und beide sind sich einig, der Schriftgelehrte und auch Jesus. Das größte Gebot ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, die diesem Liebesgebot zu Gott gleichkommt. Die Gleichschaltung der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Eins ohne das andere kann nicht sein. Also was ist dann neu an diesem Gebot, dass Jesus in diesem Augenblick nach der Austeilung des heiligen Brotes, seines Leibes an die Jünger, da spricht er von diesem neuen Gebot der Liebe. Neu ist also nicht das Gebot der Liebe, sondern die Qualität der Liebe. Und er will hinweisen auf das, was seiner Verherrlichung jetzt dient, nämlich eine Liebe zu leben, die jenseits aller menschlichen Möglichkeiten liegt und jenseits menschlicher Vernunft. Jesus praktiziert eine Liebe im Augenblick seines Todes, wo jeder andere von uns ja sorgen- und selbstzentriert sein würde. Schmerzen und Leiden werfen uns so sehr auf uns selbst zurück und Jesus behält seinen Blick in die Weite. Er nimmt die Situation der Menschen wahr, die um ihn herum sind. Er nimmt die Situation der Soldaten unter dem Kreuz wahr, die ja sich über ihn lustig machen, die ihn da verhöhnen, selbst in dieser Stunde. Und Jesus schaut sie an und als ob er das gar nicht hört, betet er für sie zum Vater. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ohne Häme, ohne irgendeine Gewaltandrohung, ohne irgendeinen Rachegedanken. Die reine Liebe Gottes, die durch seine Worte auf diese Soldaten fließt, die so mit sich und ihrem Hohn beschäftigt sind, dass sie wahrscheinlich diese betenden Worte Jesu nicht mal wahrnehmen. Jesus betet also für die, die ihn verfolgen. Er segnet die, die ihn verfluchen, selbst in der Stunde seines Todes. Und er ist mit dem Vater verbunden, gerade in dieser so wichtigen Stunde seines Lebens. Und diese Verbundenheit mit dem Vater ist in der Tat stärker als jeder Schmerz und dieses Sterben müssen, dass er jetzt unmittelbar vor ihm ist. Und als er dann stirbt, heißt es, und er hauchte seinen Geist aus. Jesus haucht den Geist Gottes in die Welt, den Geist der barmherzigen Liebe Gottes. Diese Barmherzigkeit, ohne die die Welt zugrunde geht. Und zwar nicht durch die Strafe Gottes, sondern an ihrer eigenen Gnadenlosigkeit, mit der die Menschen und die Welt einander behandeln. Diese barmherzige Liebe Gottes, die Jesus verkörperte und ausdrückt bis in den letzten Atemzug seines Lebens da am Kreuz, das ist die Kraft der Verwandlung. Das ist die Metamorphose, durch die Jesus hindurch muss, damit das Menschsein von ihm sozusagen sterbend abfällt und der klare Geist der Liebe Gottes, diese Barmherzigkeit der Liebe Gottes übrig bleibt. Und das ist der Geist, den Jesus in die Welt haucht. Und dafür müssen wir ihn anschauen, besonders in der Stunde seiner größten Liebe. Das ist die Transformation, die Metamorphose, das Hinüberschreiten aus dem Menschgebundenen in das rein Geistige hinein. Und die Liebe, die wir da verkörpern sollen, die wir von Jesus lernen sollen, ist rein geistiger Natur. Vom Geist her müssen wir bestimmt werden in unsere Ausdrucksweisen, in unser Reden, in unser Handeln, in unser Benehmen. Diese barmherzige Liebe Gottes muss uns durchdringen, Tag für Tag. Natürlich werden wir immer wieder feststellen, dass wir dazu gar nicht in der Lage sind, dass wir fallen, dass wir lieblos werden, dass wir in spontanen Situationen auch völlig anders reagieren können. Aber je mehr wir uns um diese Liebe Gottes mühen, desto mehr werden wir spüren, wie Gott sich in uns auch verkörpert, wie er uns aufbaut, dass wir zumindest schneller erkennen, dass wir in diese Liebe Gottes zurück müssen. Gerade für aufbrausende und cholerische Menschen, sehr spontane Menschen, ist das wichtig, sich immer wieder da an die Zügel nehmen zu lassen und in diese Liebe Gottes einzusteigen. Das heißt, im konkreten Augenblick, schließ einen Augenblick deine Augen und schau innerlich auf Jesus. Hol dir Jesus vor Augen in der Stunde seiner größten Liebe. Du wirst spüren, dass etwas Heilsames, etwas Ruhiges in dich hineinfließt und wenn du dann die Augen öffnest, wirst du zumindest ein Stück weit anders sein. Diese Liebe Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes, die Jesus vom Kreuz herab in die Welt hineinstrahlt, atmet und schaut und spricht. Alles das ist Ausdruck dieser Gnade, dieser Herrlichkeit Gottes, die sich da in dieser so dramatischen und elenden Szene da am Kreuz ereignet. Selbst da erweist sich diese Kraft der Liebe als stärker. Das Wort Passion heißt ja eben nicht nur der Kreuzweg Jesu, das Leiden Jesu, sondern bedeutet ja auch Leidenschaft. Es ist die Leidenschaft, die brennende Liebe eines Gottes, der nicht zuschauen will, wie die Welt an ihrer eigenen Gnadenlosigkeit und Unbarmherzigkeit zugrunde geht. Jesus erleidet das, was Menschen ihm anzubieten haben. Diesen Dreck, diesen Schmutz von Gedanken, der Häme und des Hasses, der Intrige, der Besserwisserei und des Machtanspruchs. Jesus wird da genau hinein Opfer dieser Dinge und gleichzeitig ist er der Souverän. In dieser Herrlichkeit Gottes, die in ihm bereits vorhanden ist, die ihm die Kraft gibt, am Kreuz durchzuhalten, in dieser Liebe. Da es diese Kraft Gottes gibt, möchte ich sie für mich und für alle, die jetzt zuhören, erbitten und ersehnen, dass wir durchglüht und erfüllt werden von dieser Liebe Gottes, von dieser Herrlichkeit, die sich in der Barmherzigkeit erweist. Selbst unter dem Kreuz, selbst in den Stunden größter Herausforderung. Wenn wir in dieser Haltung bleiben, dann sind wir in diesem neuen Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Also nehmt in eurer Liebesbegrenztheit mich zum Maß, an dem ihr euch immer wieder optimieren könnt. Nehmt Maß an der Qualität meiner Liebe, die mir selbst im Sterben noch die Kraft gegeben hat, ja, souverän zu bleiben, in Gott zu bleiben, Ausdruck dieser Liebe Gottes zu bleiben. Und ihr, meine Jünger, meine Schüler, meine Freunde, Jesus wird im 15. Kapitel im Johannesevangelium den Jüngern sagen, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Wir sind die Verwandten. Lieferanten Jesu, insofern wir den Willen Gottes tun, so sagt er es selbst einmal. Wir sind Freunde, so sagt er es im 15. Kapitel bei Johannes, weil wir den Willen Gottes tun, insofern wir ihn tun, in seinen Geboten bleiben, das heißt in der Liebe bleiben. Jedes der Gebote ist Ausdruck dieser Liebe Gottes. Keins der Gebote Gottes soll uns beschneiden in unseren Freude- oder Lebenserfüllungsmöglichkeiten, sondern es will uns hinführen in diese Liebe, die die wahre Qualität unseres Lebens eben beinhaltet und zum Ausdruck bringt. Und diese Gebote zu halten, heißt in der Liebe Gottes bleiben. Dankbar und freudig in dieser Haltung zu bleiben. Ja, Herr, ich will dir gehorsam sein. Ich will, dass du in mir lebendig bist und dich in mir verkörperst. Insofern sind wir Freunde Jesu und Jesus nimmt die Apostel jetzt schon in diesem heutigen Evangelium hinein in diese neue Qualität der Liebe. Eine Liebe, die bereit ist, alles zu geben, sich selbst hinzugeben. Niemand hat eine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Darin gipfelt dieses neue Gebot der Liebe im 15. Kapitel bei Johannes. Im 13. Kapitel wird es erst angedeutet. Ich gebe euch dieses neue Gebot, diese neue Qualität einer Liebe. Und diesen Gedanken greift Paulus auf in verschiedenen seiner Briefe, wenn er das Verhältnis zwischen Mann und Frau auch deutlich macht. Ihr Frauen seid euren Männern untertan. Uah, da geht menschliches Empfinden sofort auf die Barrikaden. Das tut uns Menschen im 21. Jahrhundert nicht gut, so etwas zu hören. Frauen sollen den Männern untertan sein. Und dann lesen wir aber bitte weiter. Dann sagt Jesus, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Und jetzt kommt das wieder aus dem 13. Kapitel bei Johannes. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt hat. Nämlich in der Totalhingabe, in der Bereitschaft, das Leben zu geben. Also wenn wir das jetzt richtig lesen, dann heißt es, Männer und Frauen sollen beide in ihrer Liebe zueinander bereit sein, das Leben füreinander zu geben. Sich dem anderen unterzuordnen, besonders dann, wenn der andere schwach ist, wenn er die Unterstützung braucht. Unterstell dich dem anderen, wasch dem anderen die Füße im Bild gesprochen. Sei bereit zur Demut dem anderen gegenüber, wenn er es braucht, damit er aufgebaut wird, damit sie aufgebaut wird. Und so entsteht eine Aufwärtsbewegung, eine aufmunternde und ermutigende, liebevolle Zuneigung zwischen Mann und Frau, die sich gegenseitig aufrichtet und stützt. Weil sie am Wohl des anderen interessiert ist und nicht, wie die Ellenbogengesellschaft draußen es uns vormacht, einer gegen den anderen. Einer werde dem anderen zum Wolf, wie die Philosophen Hobbes und Locke das einmal ausgedrückt haben. Wir sollen einander nicht Wölfe werden, wir sollen einander nicht zerreißen, sondern wir sollen einander rettende Liebe zuteil werden lassen, die uns Jesus geschenkt hat. Und er lädt die Jünger ein, schaut auf mich und dann werdet ihr diese neue Qualität, dieses neue Gebot der Liebe, die keine Grenze mehr kennt, die bereit ist zur Totalhingabe, aber das eben nicht mit einem versteinerten oder mit einem tieftraurigen Herzen, oh je, jetzt bin ich der Loser. Nein, mit einer Freude, die nur von Gott herkommen kann. Freude ist Frucht des Geistes, die Liebe übrigens auch. Eine so verstandene Liebe trägt sich durch und hält, auch wenn es außenrum nicht beantwortet wird, wenn keine Dankbarkeit kommt, wenn es eben nicht nett und freundlich um mich herum ist. Eine Liebe, eine Freude als Früchte des Geistes und ein Friede als Früchte des Geistes, die eben nicht mehr abhängig sind von äußeren Konditionen. Soweit jetzt erstmal diese Gedanken zum Sonntagsevangelium. Noch ein Blick auf die erste Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte macht jetzt einen Sprung auf die Zeit nach Pfingsten. Wir erleben verwandelte Apostel, die jetzt mit Mut ausgestattet sind und tiefem Vertrauen mit einem absoluten Blick auf Jesus. Aus Saulus ist längst Paulus geworden. 14. Kapitel der Apostelgeschichte. Es ist sozusagen die Vorbereitung auf das Apostelkonzil, das dann stattfinden wird. Die Frage nämlich, ob die Heiden, die den Heiligen Geist empfangen bei der Taufe, ob die dann zuerst noch beschnitten werden müssen, die Tora auswendig lernen müssen und sich mit den jüdischen Festen und Gebräuchen auskennen müssen. Und da entscheiden die Jünger, die durchweg Juden Christen sind, sie entscheiden sich, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, ist das uns ein deutliches Zeichen, dass sie nicht erst Juden werden müssen, denn da, wo der Heilige Geist ist, da ist Jesus und da ist auch Kirche. Es wird also diese Entscheidung, diese bahnbrechende Entscheidung vorbereitet. Und wir lesen im 14. Kapitel eben von der Rückkehr des Paulus mit seinen Begleitern nach Syrien, Antiochia, dieses große Gebiet, diese große Stadt, in der es eine unglaublich große Zahl an Christen gab, die damals noch der Neue Weg genannt werden. Der Neue Weg, von dem Paulus im 1. Korintherbrief spricht. Ich zeige euch einen Weg, der über alles andere hinausführt. Und dann spricht er eben von dieser Liebe, die niemals aufhört. Diese Liebe in ihrer neuen Qualität, so wie Jesus uns sie gebracht hat. So wurden die Christen bezeichnet, bevor sie Christen genannt wurden. Der neue Weg, die Anhänger des neuen Weges. Diese Liebe, seht, wie sie einander lieben, heißt es am Anfang der Apostelgeschichte von den Christen, die sich zusammentun in den Hausgemeinden. Das Thema Hausgemeinde wird auch angeschnitten in dieser Apostelgeschichtslesung. Und zwar lesen wir da, in jeder Gemeinde bestellten die Apostel durch Handauflegung Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn. Das ging also nicht einfach mal, da sind nette Männer oder tüchtige Leute, denen legen wir jetzt die Hände auf, sondern es wurde mit Gebet und Fasten vorbereitet. Tagelang also wurde durch Gebet und Fasten sich darauf vorbereitet, also man kann sagen, Weiheexerzitien, bevor diesen Kandidaten die Hände aufgelegt wurden. Man hat also im Gebet sich nochmal Gott hingehalten, zeig uns Herr, ob das hier der richtige Mann ist, dem wir die Hände auflegen, zur Gemeindeleitung. Gemeindeleitung, also die Ältesten, die Presbyter, waren die Gemeindeleiter, die von den Aposteln beauftragt wurden durch diese Weihehandlung der Handauflegung. Damit waren sie Leiter der Hausliturgie, denn Kirche traf sich in den Häusern. Es war die Zeit der Hauskirche. 300 Jahre lang existiert die Kirche nach jüdischem Modell in diesem Hauskirchenmodell. Es gibt keine Gebäude, die man Kirchengebäude nennen würde. Es gibt keine Geldmittel, kein Ansehen, keine Machtpositionen. Es gibt nichts zu verdienen, sondern von Zeit zu Zeit übelste Christenverfolgungen. Und dennoch breitet sich das Leben der Kirche im ganzen Römischen Reich und auch im Armenischen Reich vorher schon aus. Also bis tief nach Asien hinein breitet sich das kirchliche Leben aus, ohne dass es staatlicherseits oder gesellschaftlich erlaubt wäre oder Vorteile bringen würde. Rein das Wirken des Geistes, das die Menschen und die Herzen der Menschen so berührt, dass sie sich zusammentun im Namen Jesu Christi und sie machen in ihren Versammlungen auch die Erfahrung, dass er lebendig ist. Sie erfahren den Heiligen Geist in ihren Versammlungen und das in einer Qualität, dass es anders ist, als wenn sie zu Hause bleiben würden, um in einem stillen Kämmerlein zu beten, vor allen Dingen in Zeiten der Verfolgung. Irgendetwas müssen sie erlebt haben, was mehr wert war als diese Angst vor der Verfolgung. Sie müssen also etwas profitiert haben von diesen Zusammenkünften und in dieser Erfahrung mit Jesus im Heiligen Geist, dass sie zusammengeführt hat und gesagt hat, wir müssen unbedingt zusammenkommen. Wir müssen und wir wollen in dieser Zeit, in dieser Welt Zeugen der Liebe Gottes sein. Durch das Lesen der Heiligen Schrift, durch das Austauschen über die Taten Jesu, die dann zu der Zeit ja auch geschrieben wurden. Die Evangelien entstanden ja in der Zeit, sodass in den Hausgemeinden überall auch die Taten Jesu gleichermaßen gelesen und studiert werden konnten. Und im Lesen und im sich Austauschen, im Hinschauen auf Jesus, besonders in der Stunde seiner größten Liebe, erfahren sie diese innere Verwandlung, zunächst mal ihrer Zusammenkunft, aber dann auch ihres persönlichen Lebens. Eine neue Qualität, eine neue Form von Liebe breitet sich aus, die sich in den Familien deutlich macht, die sich in der Bereitschaft des Unterordnens einer unter den anderen, um den anderen zu unterstützen. Es geht doch letztendlich um Aufbau, es geht um Aufrichten, um eine neue Qualität menschlicher Beziehung und menschlicher Gemeinschaft. Also man sieht, dass dieses neue Liebesgebot, das Jesus den Jüngern gibt, sehr wohl konkrete Auswirkungen hat. Und wenn das Christentum seine Anziehungskraft 300 Jahre ohne Machtmittel hatte, dann können wir davon ausgehen, dass diese Liebe glaubwürdig gelebt worden ist zwischen den Menschen, die sich haben taufen lassen und vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Die Offenbarung des Johannes, die zweite Lesung des Sonntags, weitet uns dann den Blick in das ewige Reich Gottes. Und da sehen wir dann den Zielpunkt dieser Verherrlichung, von der Jesus im 13. Kapitel des Johannesevangeliums spricht. Jetzt, Also mit dem Judas hinausgeht, beginnt die Zeit der Passion, die Zeit der Transformation, die Zeit der Metamorphose, die Zeit der Verwandlung, des Hineinwachsens in diese Herrlichkeit, die sich im Leben der Getauften ausweiten sollte und dann ihre Vollendung bekommt in dieser strahlenden Herrlichkeit Gottes. Dieser Bogen, der da gezeichnet wird, also vom Johannesevangelium, die Situation um das Abendmahl herum, dann die Apostelgeschichte, die Zeit der frühen Kirche und die Ausweitung des Glaubens auch in Zeiten der Verfolgung und dann schließlich dieser geweitete Blick in den goldglänzenden Horizont, diese Vision des Reiches Gottes, das in Ewigkeit, in der Herrlichkeit, im Licht sein wird. Das Ende wird also nicht Finsternis sein, sondern das Licht. Auch für Judas, auch für Saulus, auch für den gekreuzigten Mitverbrecher, auch für dich und sogar für mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soweit erstmal diese Gedanken zum kommenden Sonntag. Ich wünsche Ihnen wirklich eine Vertiefung im Glauben, eine tiefe Berührung durch den Heiligen Geist und diese Sehnsucht, eine Liebe verkörpern zu können, die der Barmherzigkeit Gottes Ausdruck gibt. Und in den Momenten, wo wir die Barmherzigkeit Gottes anrufen, treffen wir Gott ins Herz. Und er kann und will nicht anders, als diesen Gnadenstrom seiner verwandelnden Liebe uns zuteilwerden zu lassen.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Pastor Peter Mayer, für Ihre Auslegungen jetzt zu den Texten vom kommenden Sonntag, vom fünften Sonntag der Osterzeit. Ja, Sie haben es eigentlich ganz klar auf den Nenner gebracht, was es auch an anderer Stelle der Bibel heißt. Die Liebe bleibt dir einander immer schuldig. Also wenn wir meinen, wir haben genug geliebt, wir sind angekommen, wir haben nie genug geliebt.
Man kann alles übertreiben, sogar die Frömmigkeit, aber die Liebe niemals.
Der heilige Augustinus hat das auch ganz schön nochmal in Worte gefasst. Die Liebe ist das Einzige, was die Kinder Gottes von den Kindern des Teufels unterscheidet. Und dann sagt er weiter, hörst du, das Einzige. Und wer die Liebe hat, ist aus Gott geboren. Wer sie nicht hat, ist nicht aus Gott geboren. Das ist das große Zeichen, der große Unterschied. Ich glaube, das ist auch ein Prüfstein, den wir auch mal wieder hernehmen können für unsere Gewissenserforschung. Und das ist es auch, was es dann auch in der zweiten Lesung, was Sie auch gesagt haben, das ist es, wo es auch am Ende der zweiten Lesung heißt, seht, ich mache alles neu.
Ja, er macht das neu, richtig.
Das heißt, die Liebe, wenn wir versuchen, krampfhaft die Liebe aus uns selbst zu leben, scheitern wir kläglich. Ich glaube, das dürfen wir alle immer wieder erfahren. Ne? Wie Sie auch gesagt haben, er ist es der, der den ersten Schritt immer wieder auf uns zumacht. Und wenn es uns fehlt, uns mangelt in unseren ganz alltäglichen Beziehungen, wo wir merken, wir kommen nicht weiter, das man kann nicht weiter lieben, wir sind so häufig in einer Sackgasse drin, dann, wie Sie auch gesagt haben, ihm sich zuwenden, von ihm die Liebe empfangen und dann geschieht Großes.
Ja, sich lieben lassen, das geschieht zum Beispiel auch in der Anbetung, in der eucharistischen Anbetung oder auch in der Haltung der Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Diese Erfahrung habe ich so oft gemacht und auch von anderen berichtet bekommen, dass da im Innern etwas uns zuwächst sozusagen oder Schicht für Schicht sich aufbaut, diese Sehnsucht danach, neuer Mensch zu sein. Und dabei möchte ich noch auf eins hinweisen, wir sollen Gott immer lieben mit den Kräften, die wir zur Verfügung haben. Ich werde niemals gefragt, warum hast du nicht mit der Kraft eines Petrus geliebt? Warum hast du nicht mit der Kraft eines Abraham geliebt? Sondern ich werde gefragt werden, wieso hast du mich nicht geliebt mit den Kräften, Peter Mayer aus Gelsenkirchen, mit denen ich dich ausgestattet habe? Wuchere mit deinem Fund. Und dazu noch eine schöne Begebenheit, als Jesus, der Auferstandene, dem Petrus begegnet und ihn dreimal nach seiner Liebe fragt. Dreimal hatte Petrus verraten und dreimal soll er jetzt die Liebe bekennen. Und beim dritten Mal wird ihm bewusst, dass er Jesus verraten hatte am grünen Donnerstagabend. Und dann wird er ganz traurig. Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und dann steht er und dann schaute er sich um. Das heißt, er erinnerte sich, dass Johannes unter dem Kreuz mutiger war als er. Das heißt, die Liebe des Johannes war effektiver, war größer als die des Petrus selbst. Und dann fragt er Jesus ja, wenn es doch auf diese Liebe ankommt, musst du ihn dann nicht nehmen, um die Kirche zu leiten? Wenn du nichts anderes willst als meine Liebe, der hat dich mehr geliebt, musst du ihn dann nicht nehmen? Interessant die Antwort Jesu dann, was ich mit dem vorhabe, was geht das dich an? Du folge mir nach. Du mit deinen knapp und angeknabberten 100% der Liebe. Ich will nicht deine Überforderung, sondern ich will, dass du mir nichts vorenthältst. Und das ist das Erleichternde auch. Wir brauchen also da keine Klimmzüge zu machen und in eine Liebeskraft hineinwachsen, die übermenschlich wäre, sondern die will Jesus uns schenken. Wenn wir jetzt in diesem Augenblick mit den Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich da anfange, dann darf ich sicher sein, dass Jesus mich in seine Schule nimmt und führt. Und dass mir dann das zuwächst, was er mir schenken will. Und mit dieser Liebe, die von ihm gereinigt und vermehrt wird, mit der will er diese kleine Umgebung, in der ich stehe, verändern.
Ja, danke Ihnen. Ich glaube, Pastor Meyer, mit der ersten Lesung spreche ich hier aus der Apostelgeschichte. Sie sprachen den Jüngern Mut zu. Das haben Sie auch heute uns, der gesamten Hörerfamilie, getan. Sie haben uns Mut neu zugesprochen, treu am Glauben festzuhalten. Ganz herzliches Dankeschön. Ja, in ein Abschlussgebet können wir jetzt noch all das, was Sie angesprochen haben, mit hineinnehmen, auch in Ihren priesterlichen Segen. Vielleicht auch ganz konkret, dass wir ja Schritte, neue Schritte auch setzen, neue mutige Schritte auch in der Liebe nicht nachzulassen, uns immer wieder auch neu dem Herrn zuzuwenden.
Sehr gut, ja. Gott, der allmächtige Vater, gieße seine Gnade wie Licht in euer Herzen ein. Dieses Licht breite sich aus, auch in die finstersten und verborgensten Winkel eurer Seele. Bis ins tiefe Unterbewusste hinein schenke euch das Licht seiner Gnade und das kostbare Blut des Herrn versiegel eure Herzen, eure Wunden, eure Lebensgeschichten und eure Lebensräume, eure Familien. Das kostbare Blut heilige und reinige euch und führe euch zu der Kraft einer Liebe, die seiner Liebe entspricht. Das kostbare Blut bewahre euch vor den Mächten der Finsternis. Und führe euch in seinen Frieden. Und die Salbung des Heiligen Geistes rüste euch aus mit allem, was ihr braucht, um treue Zeugen seiner Liebe zu sein. Und dazu segne euch alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzliches Dankeschön und Ihnen einen gesegneten Sonntag, Herr Pastor Meyer.
Danke, Ihnen auch.
Alles Gute. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Silberhorn.